Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Ja, nicht zuletzt der erst kürzlich stattgefundene Abhörskandal bei der Bundeswehr oder der Brandanschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Werks in Berlin-Brandenburg haben gezeigt, wie angreifbar wir sind. Meine heutigen Gäste sind Spezialisten für den Schutz von kritischen Infrastrukturen.
Kritische Infrastruktur umfasst lebenswichtige Systeme und Einrichtungen, die für das Funktionieren einer Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sind. Dazu gehören Bereiche wie Energieversorgung, Wasser- und Lebensmittelversorgung, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Verkehr sowie Finanz- und Informationssysteme. Diese Infrastrukturen bilden das Rückgrat einer modernen Gesellschaft und ihre Störung oder Zerstörung kann schwerwiegende Auswirkungen auf das tägliche Leben, die Wirtschaft und die nationale Sicherheit haben.
Und zu Gast zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich im Chefsache-Studio die Geschäftsführer der 42 NAG, die sowohl in der Schweiz als auch im Oberschwäbischen ansässig ist. Herzlich willkommen, Matthias Natter und Bettina Schmude. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Frau Schmude, als Sie die Schlagzeilen von dem Abhörskandal bei der Bundeswehr gehört haben, was ist Ihnen da als Experte, als Sicherheitsexperte durch den Kopf gegangen?
Tatsächlich war die Überraschung vielleicht nicht ganz so groß, als klar war, welches Medium benutzt wurde. Da mussten wir dann eher ein bisschen schmunzeln. Die Wahl war offensichtlich ganz schlecht. Nichtsdestotrotz gibt es da viele Themen, über die man sprechen sollte, ja.
Mhm. Was ist denn da aus Ihrer Sicht falsch gelaufen?
Aus unserer Sicht ist vor allem falsch gelaufen in der Abfolge, wie man kommuniziert, welche Tools man benutzt. Das ist hier auf jeden Fall der Punkt. Man kann jetzt natürlich sagen, frecherweise wurde es abgehört. Mhm. Ja, auf der anderen Seite ist ein bisschen die Frage, ob es eine Einladung war, wenn ich dafür ein Medium benutze, das einfach Backdoors hat, das einfach nicht sicher ist. Da sollte man sich ganz, ganz arg nochmal Gedanken machen.
Sie sind darauf spezialisiert, kritische Infrastrukturen zu schützen. Wollen wir noch einen zweiten aktuellen Fall uns anschauen, das Tesla-Werk, die Stromleitung zum Tesla-Werk. Wer hat es denn jetzt am Ende verbockt? Klar, dass man das nicht machen sollte, einen Strommasten abzufackeln, ist auch offensichtlich. Aber dass dann plötzlich ein Werk still liegt, ist ja schon erstaunlich als Effekt sozusagen einer solchen Maßnahme.
Ja, erstaunlich ist es eigentlich nicht, wenn man quasi einen sogenannten Single Point hat, also einen Einzelpunkt, den man ausschalten muss und zack, steht man im Dunkeln oder kann nicht mehr kommunizieren. Tatsächlich ist der Schutz kritischer Infrastruktur stark von Standards geprägt. Man hat Vorgehensweisen, Methoden und Modelle, die man eigentlich anwendet, wenn man ein Betreiber eines Automobilparks wäre, wenn man Netzbetreiber ist. Und nach unserer Wahrnehmung ist es so, dass der Netzbetreiber natürlich das getan hat, was er tun muss und tun kann. Ja, und ich würde unterstellen, die sind sehr schnell in der Wiederherstellung. Tatsächlich muss ich mich als Betreiber, Tesla, selber natürlich dann fragen, habe ich damit nicht gerechnet? War das so unwahrscheinlich? Und die Geschichte zeigt, dass es natürlich rechts, links, Mitte, abstrakte Bedrohungen von Terrorismus und so weiter gibt. Und wenn es um solche Summen geht, ist es eigentlich ein Business Case für Tesla.
Das heißt also, sag mal, das Problem hat im Prinzip Tesla sich selbst gemacht, als ja, dass man nicht darauf gedacht oder bedacht war, eine Redundanz zu schaffen. Was wäre das gewesen, eine zweite Stromleitung oder eine andere?
Naja, hätte eine völlig separate Zuleitung sein können, die man ja bezahlen muss, aber bei so einer Investition spielt das meistens eine untergeordnete Rolle. Eine autarke Versorgung, wenigstens für Teile des Ganzen. Und was man auch sehen muss, der Ausfall ist das eine, steht plötzlich alles still. Aber man hätte es sicher auch so lösen können, das tun Kunden von uns auch, dass sie sagen, im Ausfallsfalle habe ich noch genug Zeit, alles in den sicheren Zustand zu bringen, sodass der Restart erleichtert wird. Es hätte ja auch einfach so ein Blackout sein können, der nur 5 Minuten dauert, hätte vermutlich die gleichen Folgen gehabt für Tesla, was das Thema Restart anbelangt. Zumindest, wenn man den Medienberichten Glauben schenkt.
Lassen Sie uns mal über Ihre Kunden sprechen. Was für Kunden haben Sie? Was haben die für Infrastrukturen, bei welchen Sie als Dienstleister in Frage kommen, um diese zu schützen?
Unsere Kunden sind aus der kritischen Infrastruktur, das heißt Energie-, Stromversorger oder eben auch, wir haben Polizei und Feuerwehren in den Leitstellen als Thema. Und die schützen wir und beraten wir entsprechend, damit diese Ausfälle, also das war jetzt ein handverursachter Ausfall, das kann natürlich aber auch ein Ausfall sein, der vom Versorger selber irgendwie zustande kommt. Und diese Themen schützen wir, für diese Themen beraten wir.
Lassen Sie uns mal vielleicht noch mal drauf schauen, was die Bedrohungslage angeht. Also wir haben auf der einen Seite sozusagen selbst verursachte Themen, die passieren können. Und auf der anderen Seite diejenigen, die tatsächlich Böses im Schilde führen. Wie würden Sie denn die aktuelle Bedrohungslage bei uns in Deutschland einstufen? Vielleicht vor allen Dingen auch in den letzten Monaten, gar Jahren.
Die Frage ist, ob sich die Bedrohungslage wirklich geändert hat oder ob man sie einfach mehr spürt.
Was meinen Sie?
Jetzt ist es einfach auf dem Tisch. Jetzt ist es einfach klar. Jetzt ist es nicht mehr ein eventueller Fall. Also wir sind schon sehr lange unterwegs mit dem, was wir tun. Beraten schon sehr lange. Wir stellen auch schon sehr lange Szenarien vor, Möglichkeiten, Angriffsmöglichkeiten, Ausfallmöglichkeiten, also sowohl als auch. Und haben vor Jahren auch immer wieder die Diskussion gehabt, aber Frau Schmode, aber Herr Natterer, jetzt sind Sie doch mal realistisch. Wir sind doch hier innereuropa, wir sind im Zentrum. Was soll passieren und so weiter. Wir sind ja nicht in. Also diese ganzen Antworten haben wir viel bekommen. Und ich sag's mal so, die bekommen wir nicht mehr. Also diese Themen haben wir nicht mehr. Es wird nicht mehr diskutiert natürlich, ist das ein realistischer Fall oder nicht. Man hat jetzt leider Beispiele aus Nachbarländern, innerdeutschland, aus Konkurrenzfällen auch teilweise von anderen Firmen, wo man schon gesehen hat. Das heißt, wir haben traurigerweise sehr viel leichter, unseren Kunden zu erklären, worum es geht und dass das nicht unrealistisch ist.
Wenn wir jetzt mal auf die Bedrohungslage noch vielleicht tiefer zu sprechen kommen, was können wir denn auf der Angreiferseite beobachten? Also wer ist da letztendlich unterwegs?
Naja, also ich sag mal vor Jahren, jetzt vielleicht auch vor Corona, so ein guter Zeitraum, so vier, fünf Jahre her, da war eine abstrakte Gefährdung aus politisch extremen Richtungen halt eben da, mal egal welche Farbe oder welche Himmelsrichtung, für Anschläge und Co. Das klassische, um jetzt auf die Bundeswehr anzusprechen, das klassische Abhören ist ja überhaupt keine spezielle Situation von der militärischen Einrichtung, von der Regierung. Mhm. Ja, viele haben vielleicht vergessen, dass bis heute noch nicht wirklich öffentlich klar war oder ist, wie lange, wie viel Daten aus dem Bundestagsnetzwerk abgeflossen sind. Das hat man relativ schnell unter den Tisch fallen lassen. Das sind so Dinge, die sind grundsätzlich gegeben ab einer gewissen Kritikalität. Politische Einrichtungen, Blaulichtorganisationen. Jetzt aktuell hat sich natürlich die Kriegssituation in Osteuropa, sage ich mal, das ganze China-Thema ist absolut spürbar. Spürbar dadurch, dass es halt staatliche Organisationen sind, die eigentlich auch gar nicht im Geheimen, wenn man ehrlich ist, große Hacker-Teams oder technische Einrichtungen betreiben, die sich halt damit beschäftigen, die Infrastruktur in Europa, im Übrigen nicht nur in Deutschland, aber auch anzugreifen, zu sabotieren. Und sei es nur, wenn ein Webserver einer Kommune plötzlich down ist. Ne?
Aber was ist die Motivation dahinter? Geht es darum, wirklich wirtschaftlich zu schaden oder geht es darum, zu destabilisieren, zu zeigen, dass es da eine Angreifbarkeit gibt?
Sowohl als auch sicherlich. Das eine ist, dass man natürlich immer tut, was man kann. Und wenn man das kann, macht man das auch. Das ist absolut so. Und das andere ist natürlich auch, man kann damit ganz wunderbar Werbung betreiben für die eigenen Ziele, wie die auch immer sein mögen. Mhm. Und gerade in der aktuellen Medienlandschaft ist es ein einfaches, das so zu tun. Also aktuelles Beispiel, ganz einfach, ich höre nicht nur ab, ich kommuniziere, dass ich es getan habe. Und das ist eigentlich der entscheidende Unterschied, denke ich, den wir jetzt sehen im Vergleich zu vielem, was vielleicht auch passiert ist. Aber es wurde natürlich nicht kommuniziert, auch nicht von denen, die es getan haben. Das ist jetzt anders.
Was ja schon erstaunlich ist, und da gibt es auch Statistiken und Zahlen, was jetzt auch Investitionen in Sicherheitsinfrastruktur angeht in Deutschland. Und obwohl, und das glaube ich Ihnen auch, tendenziell die Awareness, würde man sagen, ja wächst und man auch sieht, es gibt ganz offensichtlich Bedrohungsszenarien, siehst du auf der Investitionsseite eigentlich relativ wenig Ausschläge, ja. Also mir kommt das so ein bisschen vor wie das Reh auf der Landstraße, ja. Man guckt irgendwie in die Scheinwerfer und denkt vielleicht, zieht's an mir vorbei. Ist das so? Sind wir so dumm?
Naja, dumm. Es kommt darauf an, in welchem Bereich. Ich glaube, die klassischen kritischen Infrastrukturen, also Energieversorger, Strom, Übertragungsnetz, Telekommunikation, die sind da schon länger sehr bewusst damit unterwegs. Und die investieren auch. Das ist jetzt nicht ein expliziter Posten. Da kostet ein Gebäude halt statt 20 Millionen 25, weil es einen besonderen Schutz hat, physisch oder IT-technisch. Das fällt also so nicht explizit auf der Ebene. Der typische Mittelstand, wenn man so sagen darf, und jetzt weiß ich nicht, ob Tesla Mittelstand wäre, aber von der Größe der Produktion her könnte das ein Mittelständler sein, des Standorts. Da ist man natürlich viel sensibler. Ne? Man versucht mit internationalem Vergleich und wir müssen den Benchmark und die Kosten am Standort. Die sind in Deutschland vielleicht schwierig, die Kosten, aber das Risiko ist in Singapur, in den USA und in China für ein Werk dasselbe. Also was IT-Angriffe anbelangt. Und dort, das spüren wir schon, waren die letzten Jahre halt dieser Business Case, ja, wie wahrscheinlich ist der Fall, dass das eintritt? Wir investieren bei Tesla vielleicht 50, 60 Millionen in die Stromversorgung. Die muss ich irgendwie refinanzieren, die muss ich den Aktionären verkaufen. Passiert das wirklich? Also was sagt die Statistik? Die Statistik ist aber retrospektiv.
Ja, natürlich.
So, also wenn ich Zweiter Weltkrieg danach anschaue, dann war das halt vielleicht nicht so. Vielleicht zu RAF-Zeiten, jetzt ist gerade nicht so. Ja, dann baue ich das eben nicht. Mhm. Das kann ich gut erklären. Und ich nehme an, und wir spüren das auch in größeren Unternehmen, industrienah, dass es schon eine Bereitschaft gibt, mehr zu investieren. Jetzt gibt es aktuell natürlich andere Themen in der Wirtschaft, die das noch ein bisschen blocken. Ja. Fördergelder gibt es tatsächlich wenige. Das hat uns überrascht. Das wäre auch noch so ein Thema. Ich kann als Staat meine Infrastruktur beschützen.
Der Staat, der gibt doch wirklich viel vor. Wenn du dir allein die Lieferketten-Gesetzthematik anschaust und so weiter und so fort. Aber da müsste man doch tatsächlich auch für ein so hochrelevantes Thema, gerade für eine Volkswirtschaft wie Deutschland, ich glaube, wir sind auf Platz 3 mittlerweile der Volkswirtschaften der Welt, haben Japan sozusagen überholt. Da müsste doch eigentlich auch rechtlich ein Rahmen vorgegeben werden. Oder fällt das wirklich auch in den Verantwortungsbereich der Unternehmen selbst, die sagen, Leute, ihr kümmert euch ja auch um Umsätze, ihr kümmert euch um Lieferanten und so weiter. Dann ist das letztendlich auch euer Ding. Wie sehen Sie es?
Also es gibt Rahmenbedingungen gesetzlicher Art, EU-Rahmenbedingungen und auch nationales Recht, die tatsächlich mehrheitlich die kritischen Infrastrukturen betreffen. Ganz häufig hören wir dann den Satz, naja, wir sind jetzt so ein Stadtwerk, wir haben jetzt vielleicht 80.000 Anschlüsse, vielleicht 100.000 Anschlüsse, wir sind jetzt ja doch nicht kritische Infrastruktur, oder?
Was sagen Sie dann auf diese Frage?
Ich lache dann und sage, also wenn ich dieses Schema, das übrigens sehr gute Vorgaben gibt, auch von Bund und Land, wenn ich mir das anschaue, würde ich sagen, Sie sind das. Das ist das eine. Das ist, sage ich mal, jemand, der in den Kritiksektor fällt. Ihre Frage Richtung freie Wirtschaft, naja, dort gibt es keine klare gesetzliche Vorgabe, weil im Zweifel schade ich mir selber. Wir haben die Diskussion gehabt in der Runde mit Management-Leuten. Ich sage, ja, wie gehen Sie mit Ihrem Bankaccount um? Ja, der ist hochsicher, niemand hat den. Im Zweifel überweist der Chef bei einer 100-Mann-Bude vielleicht selber einmal im Monat die Gehälter. Schön, ja. Aber wer hat das Master-Passwort für den Server-Admin, für die ganzen Sachen? Ja, das, keine Ahnung, wir haben da einen Dienstleister, der, das ist doch keine Ahnung mehr. Ich so, aha. Und wenn Sie also einen Tag komplett Ihres Ertrages verlieren und die Chance haben, den nächsten Tag wieder anzustarten, okay, wie lange würden Sie das denn aushalten, dass Sie nichts tun, gar nichts tun können? Ja, das ist ein unrealistisches Verfallen und so. So. Also die Awareness steigt dort schon, die Fragen stellt man sich, das Bewusstsein war anders. Und ich glaube, die liquiden Mittel sind insofern da, dass wenn man wirklich den Ausfall sieht, wenn man das wirklich mal quantifiziert. Wir haben immer wieder die Diskussion, wenn jemand nicht weiß, wann er eine Umsatzsteuererklärung abgeben muss oder dass er das tun muss und was er als GmbH und Co. KG und als AG für Rechte und Pflichten hat, dann wäre es ein Geschäftsführer, wo man sagen würde, der ist irgendwie dafür nicht optimal qualifiziert.
Richtig.
So jemand wäre dann qualifiziert von Bundesministerposten vielleicht, das geht auch ohne Ausbildung. Aber tatsächlich,
Spitze, die Sie jetzt hier mal loslassen. Ja,
ja, okay, aber gut. tatsächlich wäre das von Mittelständler undenkbar. Aber auf der Seite, die genauso kritikal sein kann für seinen Betrieb, keine Fräsmaschine, kein Bestellsystem bei einem Handwerker geht ohne. Da muss man nachschärfen.
Wir möchten jetzt auch über das Thema Schutz sprechen. Ja. Also, was kann man tatsächlich machen? Trägt sich auch immer wieder der Satz, naja, hundertprozentigen Schutz gibt es ja eigentlich auch nicht. Und wie viel Schutz sollte man eigentlich haben? Und reichen die berühmten 99,9% letztendlich aus? Darüber möchten wir auch gleich sprechen, liebe Zuschauer. Also bleiben Sie dran, seien Sie gespannt. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Chefsache. Wir sprechen über den Schutz von kritischen Infrastrukturen. Und zu Gast haben wir Matthias Natterer und Bettina Schmude, die genau darauf spezialisiert sind. Na, sagen wir mal ehrlich, Frau Schmude, einen hundertprozentigen Schutz gibt es doch nicht, oder?
Nee, das wäre sehr naiv, das zu glauben. Das muss man klar so sagen.
Bis wie viel Prozent kann man denn überhaupt schützen?
Ich würde fragen, was möchten Sie schützen? Ich denke, man muss sich innerbetrieblich oder was auch immer die Kernkompetenz ist, überlegen, was möchte ich schützen? Was ist meine Kernkompetenz? Was benötige ich absolut, um entweder ein Minimum, auch da kann man sich überlegen, wie viel von meinem Business noch fortzuführen oder instand zu halten oder eine bestimmte Laufzeit noch instand zu halten. Das ist die allererste Frage, die man sich dann stellen müsste.
Ist es denn so, dass genau diese Frage die wenigsten sich tatsächlich auch stellen?
Ja, wir erleben das immer wieder.
Gar nicht glauben, ja, weil das ist doch im Prinzip der Nukleus eines jeden Geschäftes, ja?
Ja, bei uns ist so ein bisschen von der DNA, komme ich aus der Betriebswirtschaft, Matthias aus dem Ingenieurbereich. Und wir erleben es eigentlich immer, dass die erste Reaktion ist, ja, wir sind ja keine Experten. Sie sind jetzt Experte und so weiter und so fort. Ich weiß ja gar nicht, wie ich da herangehen soll. Dann sage ich immer, ja, aber als Betriebswirtschaftler im Grundprinzip sind das ganz einfache Fragen, die man sich stellt. Weit weg von jeder Technik. Die Frage ist, was ist meine Kernkompetenz? Was ist in meinem Unternehmen das größte Asset? Was ist schützenswert? Und dann überlege ich mir, wie funktioniert das Asset? Wo bin ich abhängig? Und das ist eigentlich die Kernfrage. Wo bin ich abhängig? Tesla ist vom Strom abhängig gewesen.
Ganz klar.
Und wenn ich das weiß, dann kommen wir in die technischeren Themen. Aha, was kann ich also technisch tun, IT-Basis tun, einkaufsmäßig tun? Was kann ich tun, um das zu schützen? Und dann kann man sich wiederum überlegen, wie tief will ich es schützen? Also diese 100%, ja, dass ich einfach immer funktioniere, egal was kommt auf 100%, das ist sicher nicht das, oder sollte nicht das Ziel sein. Das Ziel sollte sein, mich so vorzubereiten, dass mein Schaden geringstmöglich ist und ich aber immer noch in der Lage bin, mich zu bewegen und etwas zu tun, um das Ganze schnellstmöglich wieder herzustellen.
Mal ganz konkret, die Bundeswehr, was hätte sie denn machen können? Die Bundeswehr ist aktuell noch nicht ihr Kunde, ja.
Wir würden jetzt nicht darüber reden, über Kunden aus der nicht öffentlichen Infrastruktur, aber wir haben durchaus Kunden aus der nicht öffentlichen Infrastruktur. Tatsächlich machen aber nur passive Themen dort, also nichts wirklich Kriegerisches. Was hätte die Bundeswehr tun können? Also Thema 1, wir haben es immer wieder gesagt, Awareness. Es scheint zumindest den Medienberichten nach so, als wäre das Wissen um die korrekte Handhabung von Tools, wenn die denn sicher genug sind, nicht so wirklich gegeben gewesen. Man sieht, wie klein ein Fehler sein kann. Wir glauben es der Geschichte einer Telefoneinwahl in eine verschlüsselte Konferenz. Allein sowas führt, wenn man ein Tool hat, das das eben nicht optimal macht, führt dazu, dass das ganze Gespräch quasi, ich sage mal, über die Faxleitung in Singapur abgehört werden kann.
Wenn Sie jetzt eine Sicherheitsinfrastruktur errichten bei einem Ihrer Kunden, also Sie haben ja auch beispielsweise Feuerwehren, Polizeien und dergleichen als Kunden, wie gehen Sie dann jetzt an die Geschichte ran? Also sind das dann Programme, sind das Serverinfrastrukturen? Was ist eigentlich im Kern das Wichtigste und wie kann das dann ganz konkret von Ihnen auch technisch geschützt werden?
Unser klassischer Anwendungsfall ist eine Leitstelle, eine Kreisleitstelle.
Wo Anrufe angehen,
Notrufleitstelle, Feuerwehr, Polizei Berlin oder Hamburg beispielsweise sind Kunden von uns. Dort gehen tausende Notrufe am Tag ein, dort gehen mehrere hundert Notrufe ein, bei denen es um Leben und Tod geht. Da sind dann also schon Fragen. Relevant ist dort, Bettina sagt es eben, der Prozess. Was ist der schützenswerte Kern? Also ich muss einen Notruf irgendwie annehmen, ich muss irgendwie darauf reagieren. Ihnen sollte im Herzinfarktfalle Hilfe zukommen und der angerufen hat, den möchte ich anleiten zur Reanimation. Mhm. Dazu brauche ich die ganze Technik im Hintergrund auch. Ja? Da versucht man auf einen sehr hohen Wert zu gehen, auf Ausfälle, die rechnerisch im Sekundenbereich oder niedriger liegen. Mhm. Aber es kann auch Fälle geben, wo ich einfach den Standort verlassen muss. Ich muss die Leitstelle räumen, ich habe einen Bombenfund. Dann habe ich aber Prozesse und es ist immer Technik und Organisation im Risk Management. Dann habe ich wieder organisatorische Prozesse, die greifen müssen. Ich habe so und so viele Minuten bis zum Umzug zum Backup. Ich habe all die Dinge. So versucht man das zu schützen. Und das hängt dann im Kleinen vielleicht an Servern, hängt an Firewalls und all den technischen Begriffen. Es hängt aber vor allem am Konzept, am Gesamtkonzept Organisation, Technik.
Wir sind ja alle mittlerweile vernetzt und KI ist nochmal ein zusätzlicher Treiber. Wir wissen, dass nahezu alle Fabriken mittlerweile auch KI nutzen, digitalisieren, dann die berühmte Industrie 4.0 und was da noch alles kommen mag. Auch hier ist doch im Prinzip naheliegend, dass die Angreifbarkeit und die Möglichkeit auch, dass irgendwelche Ausfälle passieren, stetig auch wächst. Und es muss ja gar nicht mal einer von extern sein, sondern es kann auch etwas anderes sein, was durch die Software beispielsweise bedingt wird, richtig?
Ja, absolut. Der Klassiker ist natürlich der USB-Stick, der vor dem Workstore liegt, wo drauf steht
Gehaltsliste Führungskräfte.
Führungskräfte.
Da muss also, jeder reingucken, kann gar nicht widerstehen.
Wir haben da Erfahrungen aus unseren sogenannten Penetration-Tests. wo wir Kunden beauftragen, einen zu sagen, hey, prüf mal, wie stabil ist unser System. Diffus oder konkret, nur Technik oder alles. Ja. Und sie werden überrascht, wer solche Sticks auch einsteckt. Das ist häufig dann auch eine Ebene, die sich zutraut, ich kann das tun, weil sie ein bisschen mehr Rechte am PC hat. Also das sind so die Themen, wo man aufpassen muss. Wir spüren, auf der technischen Ebene spüren wir ganz massiv, dass da nachgeschafft werden soll. Gerade KI ist so ein Thema. Man geht da relativ offen damit um. Ja, das ist auch richtig. Man muss viel probieren, testen. Wenn man das aber in einen kritischen, für sich selbst kritischen Prozess implementiert, dann sollte man das tun, wie man es vielleicht mit dem Steuerberater auch macht. Der kann für mich tatsächlich Rechnungen überweisen. Mhm. Möglicherweise kann er aber nicht alles tun mit dem Bankkonto, um halt einen Vergleich von Manager zu schaffen. Okay. Ich muss schauen, wo schaffe ich mir Backups und wo nehme ich diese Idee, dieses KI, wenn man so will, mit rein ins Unternehmen, wo verlasse ich mich auf eine Berechnung auf ein Tool im externen Datacenter. Und dieser Schutz dazwischen ist gar nicht technisch, gar nicht komplex. Das sind alles verfügbare Technologien. Ich muss nur sehr genau wissen, was ich tun will. Gut testen, sehr genau validieren und dann durch Fachleute implementieren. Dann geht das durchaus. Machen übrigens auch viele schon sehr lange.
Stress entsteht ja immer dann, wenn man nicht vorbereitet ist. Wenn es irgendwo brennt, wissen wir alle, wo wir hinlaufen müssen, wo die Türen sind und so weiter. Ist das im Prinzip der Feueralarm 2.0, der jetzt hier vorzubereiten ist? Dass du genau solche Szenarien A in deinem Unternehmen vorbereitest und B vor allen Dingen auch trainierst. Dass du dann, sag mal, Seite 3 aufschlägst und sagst, ach, guck mal, hier steht, was wir machen, wenn eine Stromleitung ausfällt oder wenn wir einen Hackerangriff haben und so weiter. Ja? Ist es so banal?
Ja, tatsächlich ja. So banal im Sinne von, das eine ist, dass man einen Plan aufstellt, dass man den durchdenkt. Was Matthias sagte, ein Konzept entwickelt, das Konzept implementiert und dann ist es wie beim Feueralarm. Ich kann natürlich den Fluchtweg überall und muss ihn natürlich auch überall relevant aushängen. Die Frage stellt sich aber dennoch, wenn jetzt der Feueralarm geht, weiß wirklich dann jeder, nur weil es aushängt, oder habe ich es einfach mal ausgehängt, um mir ein gutes Gefühl zu geben, ich habe da ja einen Plan. Das heißt, man sollte es auch mal testen, man sollte es üben, man sollte es ausführen, man sollte es durchführen. Und das sind schon auch die Sachen, die wir empfehlen. Gerade diese Penetration-Tests sind nichts anderes als ein Testen, als eine Übung dessen, was ich mir als Konzept erstellt habe, um zu schauen, wie ist denn die Realität dann wirklich im Verhältnis zu meinem tollen theoretischen Konzept.
Geben Sie mir mal eine Einschätzung zu Ihren Kunden, die dann auch Kunde geworden sind sozusagen, die schon mal einen Angriff oder etwas derartiges erlebt haben. Das macht ja auch was mit der Organisation. Also wir sprechen ja natürlich über betriebswirtschaftliche Verluste, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das was mit den Menschen macht, dass das was mit den Managern macht, mit den Geschäftsführern, aber vor allen Dingen auch den Angestellten. Vielleicht ein Gefühl der Angst, ein Gefühl der Angreifbarkeit, das ist jetzt nicht eine, sag mal, eine Kultur, die dich da umgibt, die auf High Performance dich trimmt.
Nein, gar nicht. Oder ein Nachsatz zu vorhin. Wichtig ist bei einem Brandalarmtest, es nicht immer vorher anzukündigen.
Ja. Ja.
Spannend, weil die Reaktion der Menschen ist entscheidend. Da kommen wir gerade zu diesem Thema, was passiert, wenn es dann passiert oder wenn es passiert ist, wie gehen die Leute damit um? Ich sag mal, wenn es an den Geldbeutel, an die Existenz des Arbeitsplatzes geht für einen Mitarbeiter in einem Unternehmen, ja, der einen Tag kann nicht auf seinen Rechner zugreifen können, okay, wenn er das eine Woche nicht kann, dann bekommt er im Zweifel kein Geld, weil niemand kann mehr überweisen. Mhm. Dann werden die Leute nervös, dann hat der Betrieb vielleicht Probleme, ihm geht es gut, ihm geht Liquidität aus, er kann Aufträge nicht bearbeiten. Also das geht dann teilweise schon sehr ans Extreme. Dann neigt man dazu zu bezahlen, wenn man gehackt und verschlüsselt wurde. Ja. Es kann auch andere Szenarien geben. Also unsere Erfahrung mit Kunden, denen das schon mal passiert ist, ist tatsächlich überschaubar, weil die das irgendwie kommen haben sehen. Mhm. Also im Entscheidungskreis ist man sich dann eher sehr schnell einig, dass eine Idee, ein Konzept oder eine Diskussion, die man dazu hatte, wohl doch nicht so falsch war. Bei den allermeisten lief es, ich sage mal, glimpflich ab. Ja. Man konnte mit Geld das Thema lösen, das tut dem Unternehmen weh. Bei den Mitarbeitern selbst, wenn es also nachhaltige Probleme gab, ist es schon so ein Thema, dass man sich fragt, wieso die da oben, das ist also die Sichtweise im Unternehmen häufig, wieso die da oben da nicht besser vorgesorgt haben. Ne? Wieso bei betriebswirtschaftlichen Themen tut man das? Ja, und das muss man natürlich dann sauber aufarbeiten und alle im Betrieb mitnehmen. Von der, ich sag mal, vom Gärtner, der im Zweifel den USB-Stick findet oder melden kann, bis hoch ins IT-Management, um die Leute hinterher wieder einzubinden.
Sie haben uns spannende Einblicke gegeben und ich glaube, wir könnten uns stundenlang auch über das Thema unterhalten. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht das letzte Mal war, weil das Thema ist brandaktuell und wird uns weiter beschäftigen in den nächsten Jahren. Geben Sie mir abschließend noch eine Einschätzung. Sie sind ja sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland ansässig, hier im Oberschwäbischen. Gibt es einen Unterschied zwischen den Infrastrukturen und den Rahmenbedingungen in der Schweiz und Deutschland?
Ja.
Wie sieht er aus?
In der Schweiz ist man sich bewusster und ich glaube, man ist da lieber vorbereitet. Der Schweizer ist, glaube ich, einfach gern vorbereitet, gibt auch andere Rahmenbedingungen mit, die auch agiler funktionieren. In Deutschland ist es schon auch immer so ein bisschen die Haltung bis jetzt und eigentlich, und man ist ein bisschen träger. Das spüren wir schon, das sind große Unterschiede, auch in den Vorgaben. Je nachdem, wie schnell eine Regierung agiert, publiziert, auch Unterstützung anbietet, also wir hatten vorher auch das Thema Förderung, umso schneller reagieren auch Unternehmen, gerade das geht dann auch so ein bisschen von oben nach unten und da dürfen wir schneller werden hier in Deutschland.
Wenn das nicht mal ein Schlusswort ist, herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Natterer und Frau Schmuddig. Schön, dass Sie hier waren in der Chefsache-Sendung und informiert haben und aufgeklärt haben. Liebe Zuschauer, das war's wieder soweit an dieser Stelle. Es würde mich freuen, wenn Sie spätestens in 2 Wochen wieder einschalten oder besuchen Sie einfach unsere Mediathek bei regeltv.de. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.